mit Geldwäscheregeln gegen das Bargeld. Mit der Umsetzung der Standards aus dem transnationalen Schattenreich wird die Agenda der finanziellen Totalüberwachung in bewährt indirekter und unmerklicher Weise vorangetrieben. In Berlin werden Taxifahrer per Gesetz genötigt, Verträge mit Kartenfirmen abzuschließen und generell Kartenzahlungen anzunehmen. Seit Januar 2018 ist es Händlern verboten, für Kartenzahlung eine Zusatzgebühr zu verlangen. Kaufleute und Händler, die Bareinnahmen haben, müssen inzwischen nicht mehr nur korrekt Kassenbuch führen, sie müssen täglich nachzählen und aufschreiben, wie viel von jeder einzelnen Stückelung Banknoten und Münzen sie in ihrer Kasse haben. Und sie müssen diese detaillierten täglichen Kassenabschlüsse jahrelang aufbewahren, sonst drohen hohe Bußgelder. Banken wurden von der EU-Kommission mit der absurd schikanösen Vorschrift überzogen, jede Münze aufwendig auf Fälschung zu prüfen, bevor sie wieder ausgegeben wird. Das hat die Münzversorgung für Händler drastisch verteuert. Dabei werden Münzen nicht in relevantem Umfang gefälscht, schon gar nicht die kleinen. Ein aktuelles Beispiel für den Einfluss der Financial Action Task Force ist ein Verordnungsentwurf der EU-Kommission zur Behandlung von Barmitteln durch den Zoll an EU-Grenzen. Sie passierte im November 2017 die zuständigen Ausschüsse des EU-Parlaments. Einer der beiden zustimmenden Ausschüsse heißt ironischerweise Bürgerliche Freiheiten. Künftig können Bargeld und Gold an der Grenze auf bloßen Verdacht hin für bis zu 30 Tage konfisziert werden. Das gilt selbst dann, wenn ihr Wert unter der Meldeschwelle von 10.000 Euro liegt. Ohne das so zu nennen, wird damit eine Rechtfertigungspflicht und eine Beweislastumkehr light eingeführt. Eine Beweislastumkehr hat die FATF in Finanzdingen empfohlen. Allein weil sie das gesetzliche Zahlungsmittel bei sich führen, müssen Reisende, bei denen Bargeld gefunden wird, seither eine hochnotpeinliche Befragung über sich ergehen lassen. Wie bisher schon den Bankangestellten, muss man künftig auch den Zöllnern Rede und Antwort darüber stehen, woher das Bargeld, Gold oder Schmuck im Gepäck stammt und was genau man damit machen will. Auskunftsverweigerung ist sehr verdächtig. Und ein Verdacht würde die Zöllner berechtigen und verpflichten, das Geld zu konfiszieren. Geschieht das, müssen Reisende sich noch auskunftsfreudiger zeigen, damit die Behörden das Geld wieder aushändigen. Außerdem steht in der Verordnung, die sich vielfach auf FATF-Standards beruft, dass die Informationen über verdächtige Bargeldbewegungen an eine nationale Anti-Geldwäsche-Stelle zu melden sind, die diese Informationen dann wiederum an die entsprechenden Stellen der anderen EU-Staaten weitergibt. Ebenfalls unter dem Vorwand der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung hat die EU-Kommission mit ihrer Ergänzung der vierten EU-Geldwäscherichtlinie fast völlig die Möglichkeit beseitigt, im Internet unter Wahrung der Privatsphäre zu zahlen, indem man sogenannte Prepaid-Karten benutzt. Das sind Einweg- oder aufladbare Kreditkarten, die an Kiosken oder Tankstellen erhältlich sind. Mit diesen Karten darf man jetzt nur noch im Laden einkaufen oder, wenn es eine nationale Bagatellausnahme gibt, bis höchstens 50 Euro im Internet. Die Kommission hat mit den anonymen Prepaid-Karten schon einmal das durchexerziert, was beim Bargeld noch nicht geht. Abschaffen. Peter Schaar, ehemaliger Bundesdatenschutzbeauftragter, hat das heftig kritisiert. Denn es nimmt den Nutzern die Möglichkeit, das Risiko eines Missbrauchs ihrer Finanzdaten zu reduzieren. Vielleicht noch wichtiger, anonymer Medienkonsum per Online-Medien wird dadurch unmöglich gemacht oder stark erschwert. Schaar schreibt dazu in seinem Gutachten: Die Änderung widerspricht den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zum Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Aber das zählt alles nicht, wenn es gilt, internationale Standards umzusetzen. Rigide Vorgaben an die Banken, selbst bei kleinen Bargeldgeschäften aufwendig die Identität zu prüfen, führen dazu, dass viele Institute sich schlicht weigern, Bargeld anzunehmen. Ein Lehrer in Berlin, der seit über 10 Jahren einmal im Jahr mit seinen Schülern einen Wohltätigkeitsbasar veranstaltet, wird von seiner langjährigen Bank plötzlich abgewiesen. Sie nimmt kein Bargeld von Privatkunden mehr an. Das Bargeld zu einer anderen Bank zu bringen, bei der man nicht Kunde ist, kann man gleich vergessen. Auch eine sogenannte Barüberweisung zu tätigen, weil eine Person zum Beispiel kein Konto hat und trotzdem ihre Rundfunkgebühren bezahlen möchte, scheint bei kaum einer Bank noch möglich zu sein. Und wenn doch, kostet diese Transaktion inzwischen leicht 10 oder 15 Euro. Im Personalausweisgesetz steht ausdrücklich, dass man das Fotokopieren des Ausweises nicht dulden muss. Das hielt den Gesetzgeber jedoch nicht ab, im Gesetz zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie den Banken vorzuschreiben, die zur Identitätsfeststellung verwendeten Dokumente vollständig optisch digitalisiert zu erfassen. Man darf sich also zwar nach einem Gesetz weigern, seinen Personalausweis kopieren und speichern zu lassen, man darf dann aber nach einer anderen Bestimmung, die aus dem transnationalen Schattenreich heruntergereicht wurde, nicht mehr bedient werden. Es gibt zwar Ausnahmeregeln, die es den Banken ermöglichen, in Bagatellfällen die Identität weniger umfassend zu prüfen, aber das wäre extra zu begründen und zu dokumentieren und bringt nur noch mehr Aufwand und nicht vergütetes Risiko. Der Zahlungsverkehr werde mit der überarbeiteten Geldwäscherichtlinie künftig fast vollständig überwacht, moniert die niederländische Rechtswissenschaftlerin Caroline Kaiser. Finanzinstitute müssten Belege zu sämtlichen Transaktionen bis zu 10 Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung speichern. Da ein Bankkonto oft jahrzehntelang geführt wird, ergeben sich extrem lange Aufbewahrungsfristen. Auf diese Daten kann nicht nur die Bank zugreifen. Die sogenannten Financial Intelligence Units, kurz FIU, der EU-Regierungen, können diese Daten ohne richterliche Anordnung von den Banken anfordern und fast unkontrolliert auswerten. Verfahrensrechtliche Sicherungen fehlen fast komplett. Und dann werden die Daten auch noch zwischen den europäischen FIUs ausgetauscht. Schon ab 1.000 Euro, die ein Kunde bar abhebt oder auf ein Konto einzahlt, macht er sich unter Umständen verdächtig. Noch verdächtiger macht man sich mit regelmäßig etwas weniger als 1.000 Euro. Das kann dann als Trick gewertet werden, der Beobachtung zu entgehen. Im Buch »Die Abschaffung des Bargelds und die Folgen« habe ich das Experiment beschrieben, 15.000 Euro ohne längere Wartefrist von meinem Bankkonto abheben zu wollen. Es gelang mir, aber nur mit viel Hartnäckigkeit. Inzwischen weiß ich, warum das so schwierig war und warum niemand sagen kann und will, wie viel von seinem eigenen Geld ein Kunde ohne Probleme und sofort bar abheben kann. Die Banken sind laut Geldwäschegesetz verpflichtet, bei Bartransaktionen ab 10.000 Euro erst die Behörden zu benachrichtigen und diesen 2 Geschäftstage Zeit zur Prüfung zu geben. Erst am 3. Tag dürfen die Banken das Geschäft ausführen. Diesen Grund wird Ihnen aber niemand offen sagen. Man kann sich auch keineswegs darauf verlassen, weniger als 10.000 Euro von seinem Geld umstandslos zu bekommen. Wenn sonstige Verdachtsmomente vorliegen, wenn etwa der Betrag größer ist, als es vermeintlich zu den üblichen Umsätzen und der Höhe des Guthabens passt, gilt die 3-Tages-Frist auch bei deutlich niedrigeren Beträgen. Und das, obwohl Giroguthaben auf der Bank jederzeit ohne Kündigungsfrist kündbar, also auszahlbar sind. Nun sollte man meinen, die Banken müssten dann eben ihre Geschäftsbedingungen ändern und eine 3-Tages-Frist für größere Beträge offen einführen. Aber das geht nicht. Die Fiktion, dass Bankguthaben so gut sind wie Bargeld, muss am Leben erhalten werden. Wenn die Bank verbindlich mitteilen würde, dass man von seinem Konto höchstens einen bescheidenen Betrag kurzfristig ausbezahlt bekommt und ansonsten mindestens 3 Geschäftstage warten muss, wäre rechtlich verbindlich eingeräumt, dass Bankenbuchgeld nicht so gut wie Bargeld ist. Das hätte drastische Konsequenzen bis hinein in die Rechnungslegung der Unternehmen. Darüber hinaus steht das Heimlichkeitsprinzip im Geldwäschegesetz einer Änderung der Geschäftsbedingungen entgegen. Niemand soll wissen, wie die Fallen für Geldwäscher aussehen und wo genau die Grenzen liegen. Deshalb werden von den Banken nie Grenzen genannt und es bleibt immer im Ungefähren, ab wann man sich verdächtig macht. Das schafft maximale Verunsicherung für hartnäckige Bargeldnutzer. Nur für den internen Gebrauch steht auf der Anti-Geldwäsche-Richtlinie für die Beschäftigten einer großen deutschen Bank, die mir zugespielt wurde. Und das hat seinen Grund. Darin heißt es zum Beispiel: Keinesfalls darf ein Kunde, gegen den die Bank einen Verdacht hat, informiert werden. Ein vorsätzlicher oder leichtfertiger Verstoß kann mit einem Bußgeld von bis zu Euro 100.000 geahndet werden. Da würde ich als Bankangestellter auch lieber lügen, wenn ein Kunde fragt, was los ist. Wer als Kunde hartnäckig auf Vertragserfüllung besteht, bekommt zwar sein Geld am Ende ausbezahlt, denn die Regeln schreiben den Bankangestellten vor, das Geschäft auszuführen, wenn sie andernfalls dem Kunden reinen Wein einschenken müssten. Ich kann das aber nicht empfehlen. Denn man macht sich damit verdächtig. Und auf einer Verdachtsliste für Geldwäscher will niemand landen, schon weil man davon praktisch nicht mehr herunterkommt. Rechtsstaatliche Prinzipien gelten nämlich nicht, wenn es gegen bargeldnutzende potenzielle Geldwäscher geht. Die Bank muss auffällig gewordene Kunden besonders überwachen und gegebenenfalls anzeigen. Wenn man schon auf der Verdachtsliste steht und sich dann zufällig ein verdächtiges Muster im eigenen Zahlungsverkehr ergibt, kann man auch als Unschuldiger herbe Konsequenzen spüren. In seltenen Fällen reichen diese bis zum Einfrieren aller Konten. Typischerweise werden Betroffene aber nichts mitbekommen und sich nur wundern, warum manche Geschäftspartner auf Bitten um ein Vertragsangebot nicht reagieren. Es gibt in der mir zugespielten Handreichung eine Liste mit Verdachtsmomenten. Ganz oben stehen Bargeldgeschäfte. Wenn man dann noch kein Interesse an zusätzlichen Dienstleistungen hat, zum Beispiel an Anlagen mit hohen Zinsgewinnen, oder sich sehr selten in der Filiale blicken lässt, dann reicht das für eine handfeste Verdächtigung. Auf mich trifft das alles zu. Dann greift die Arbeitsanweisung Funktion Warnkunde. Ein Warnkunde ist ein unerwünschter Kunde. Konzernintern greifen alle Banken auf die Warnkundenliste zu. Ob die Banken die Listen auch konzernübergreifend austauschen, weiß ich nicht. Ich würde mich allerdings wundern, wenn sie es nicht täten. Schließlich hält die FATF mit den Banken Workshops ab, um Wege zum Datenaustausch an Datenschutzregeln vorbei zu erkunden. Wenn jemand als Warnkunde eine neue Geschäftsbeziehung eingehen will, erscheint der Warnkundenhinweis auf dem Monitor der Bankangestellten. Die Mitarbeiter sind dann verpflichtet, heimlich bei der zuständigen Anti-Geldwäsche-Einheit anzurufen und sich Instruktionen zu holen. Geben Sie dem Kunden keinerlei Erklärungen zu diesem internen Sicherungssystem, gleichgültig, ob es sich tatsächlich um die Person handelt, vor der gewarnt wird, oder nur um eine zufällige Namensgleichheit, steht in der Arbeitsanweisung. Auch wenn die Bank die Eröffnung der Geschäftsbeziehung ablehnt oder wenn ein bestehendes Konto gekündigt wird, gilt: Geben Sie auf keinen Fall Auskunft über die Gründe. Denn sonst drohen strafrechtliche und arbeitsrechtliche Sanktionen. Den Bankmitarbeitern ist also bei Androhung schwerster Strafen verboten, den Kunden die Gelegenheit zur Aufklärung eines Missverständnisses zu geben. Es ist, als würde man Polizisten und Richtern verbieten, Bürgern den Grund für ihre Verhaftung und Verurteilung zu nennen. Gerade so, wie es dem Prokuristen Josef K. in der Prozess von Franz Kafka ergeht. Obwohl er sich keinerlei Schuld bewusst ist, wird K. an seinem 30. Geburtstag verhaftet und angeklagt, kann sich aber noch frei bewegen und weiter seiner Arbeit nachgehen. Vergeblich versucht er herauszufinden, weshalb er angeklagt wurde und wie er sich gegenüber dem für ihn nicht greifbaren Gericht rechtfertigen könnte. Es endet nicht gut für ihn. Es ist eine totalitäre Vorgehensweise, die die transnationalen Schattenmächte an den Parlamenten vorbei im Finanzbereich installiert haben. Ganz allmählich breitet sich dieses System auch außerhalb des Finanzbereichs aus, etwa in Form von computergestützter, präventiver Polizeiarbeit in den USA. Das Los Angeles Police Department arbeitet bereits mit dem Programm Laser der berüchtigten Datenanalysefirma Palantir. Aus den Daten darüber, wer wen kennt und wer was tut und getan hat, errechnet das Programm, wer wahrscheinlich ein Krimineller ist. Diese Personen werden dann Objekt ständiger Kontrollen. Auch hier weiß keiner genau, was er tun und unterlassen muss, um nicht auf die Verdachtsliste zu geraten. Keine dunkle Hautfarbe zu haben, hilft sicherlich enorm. Auch hier erfahren die Betroffenen höchstens indirekt, dass sie auf der Liste stehen. Und auch hier können sie praktisch nichts tun, außer wegziehen, um wieder ein normales Leben führen zu können. Auch unsere Polizeibehörden fangen an, mit solchen Programmen zu arbeiten. Aber noch ist es hierzulande eher Zukunftsmusik, weil es größere Hürden gibt als in den USA. Im Finanzbereich ist dieses Vorgehen jedoch auch bei uns bereits Realität. Für den Kontrast eignet sich diese Geschichte. Die Deutsche Bankenaufsicht, BaFin, untersuchte 2017, ob die deutschen Banken, die bei den Enthüllungen der Panama Papers eine führende Rolle spielten, gegen Geldwäscheregeln verstoßen hatten. Immerhin hatten die reichen Privatpersonen und Unternehmen geholfen, ihr Geld digital nach Panama zu übertragen, auf Briefkastenfirmen, die keinen plausiblen Firmenzweck haben, außer der Verschleierung der Besitzverhältnisse. Der Befund war negativ. Keine Verstöße. Die Banken hatten die für die Untersuchung nötigen Dokumente selbst zusammenstellen und übermitteln dürfen. Der Vizechef des Bundes der Polizeibeamten protestierte öffentlich und erklärte, es sei ausgeschlossen, dass die involvierten Banken nicht gegen Geldwäscheregeln verstoßen hätten. Aber wehe, jemand zahlt 50 Euro Bargeld auf ein fremdes Konto ein und die Bank versäumt es, den Personalausweis zu kopieren und die Kopie aufzuheben.